auf der Seite 23, seine Wirkung auf die Persönlichkeit, das heißt die Wirkung des Heiligen Geistes auf unsere Persönlichkeit. Ja, es geht heute um das Thema Frucht des Geistes, ne? Eine andere Art und Weise, das Gleiche zu sagen, die Frucht des Geistes. Nur hier ist dann ein bisschen besser erklärt. Seine Wirkung auf die Persönlichkeit. Ja, gibt es dann Wirkungen vom Heiligen Geist auf andere Sachen als auf die Persönlichkeit? Ja, es gibt, ne, auf die Gemeinde und auf die Welt, wie wir gesehen haben und so weiter. Darum, ja, auf uns ganz persönlich, direkt in unseren, ja, in unseren Geist, auf uns. Eine total wichtige Lektion, ne, wie Nelly schon bemerkt hat. Es geht in diesem Fall um uns, ne? Nicht, dass wir jetzt egoistisch sein wollen, aber ja, der Heilige Geist, er handelt in so vielen Bereichen und auch in uns, ne? Will er handeln. Gut, lasst uns dann zusammen diesen Vers lesen, 2. Korinther 3,18. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. 2. Korinther 3,18. Ja, dieser Vers hat mich sehr beeindruckt. Ja, sage ich immer, ne? Es ist quasi eine Gewohnheit von mir zu sagen, dieser Vers hat mich beeindruckt. Oder dieser ist einer meiner Lieblingsverse. Ja, ich sage das sehr oft, weil die Bibel einfach so voll ist mit tolle Verse. Und dieser Vers ist sehr interessant, weil er sagt, wir werden verwandelt, indem wir die Herrlichkeit des Herrn anschauen. Was meint er damit? Ja, weil wir Kontakt mit Gott haben. Natürlich ist dieser Kontakt nur ein Teilkontakt. Und darum benutzt er hier das Wort wie in einem Spiegel. Wie in einem Spiegel. Weil die Spiegel jener Zeit quasi ein Beispiel waren für eine Sache, die jetzt verschwommen ist oder so, ne, weil die haben dann ein Stück Metall genommen und das dann poliert, aber so ganz richtig konnte man nicht sehen, ne? Das heißt, wenn man da sich in den Spiegel geschaut hat, da war es sehr, sehr verschwommen und darum sagt er, wie in einen Spiegel. Das heißt, wir haben schon Kontakt mit der Herrlichkeit des Herrn durch Gebet und so weiter in unserem Geist, aber es ist noch teilweise, aber diese Herrlichkeit, das heißt, wie können wir uns die Herrlichkeit jetzt vorstellen? Ich stelle mir sie als ein Licht, ne, zum Beispiel. Also herrlich ist, sind Sachen, die ganz schön sind. Und was ist das Schönste, was es gibt? Ja, Sachen, die jetzt strahlen, sei es jetzt Gold oder Diamant oder etc. Das hat alles so mit Glanz zu tun. Schönheit, Glanz, ja. Und die Herrlichkeit des Herrn. Seine Schönheit, seine Strahlung, das sehen wir heute schon. Und was passiert dann durch diese Strahlung? Diese Strahlung strahlt auf uns und die verändert uns. Wir werden verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das heißt, diese Herrlichkeit, die verwandelt uns. Aber an was verwandelt sie uns? In dasselbe Bild. Das heißt, im Bild, was wir sehen, das heißt an Gott. Wir sehen Gott teilweise und diese Sicht, diesen Glanz, der glänzt auf uns und verändert uns, wie jetzt, als wären wir selber so eine Art Spiegel oder so ähnlich wie vielleicht der Mond und die Sonne. Ne? Der Mond, der spiegelt das Licht der Sonne und dadurch strahlt es so ähnlich. Wir strahlen, weil Gott auf uns das Licht ist. Und hier nennt der Apostel Paulus, wie das geschieht, nämlich vom Geist des Herrn. Das heißt, dieser Prozess der Verwandlung geschieht durch den Geist des Herrn. Der Geist Gottes, der verwandelt uns von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Er verwandelt uns, er ändert uns, er macht uns herrlicher, jeden Tag ein bisschen mehr herrlicher. Und ich habe die Aufnahme gehört von dieser Lektion, die jetzt ich vor 2 Jahren gegeben habe hier in Marl. Und ich habe gemerkt, so dass ein Faktor so ein bisschen untergegangen ist, und zwar der Heilige Geist. Der Heilige Geist, der verändert uns. Das ganze Heft geht um den Heiligen Geist, aber es ist jetzt keine Gesetzlichkeit, wo man sagt, so, jetzt müssen wir uns verwandeln, jetzt müssen wir uns ändern. Nee, das sind nicht wir, die uns ändern, sondern der Heilige Geist, der verändert uns, wenn wir Kontakt mit der Herrlichkeit Gottes haben. Und darum geht es in diesem ganzen Heft immer um die Frage, wie können wir mehr Kontakt zur Herrlichkeit Gottes haben? Wie können wir uns öffnen zur Herrlichkeit Gottes? Wie können wir uns fügen, ne, der Leitung des Heiligen Geistes? Wie können wir uns als Werkzeuge Gottes hingeben? Wie können wir es erlauben, dass Gott uns gebraucht? Das heißt, wie können wir uns öffnen? Wie können wir, ne, unsere Antennen zu Gott ausrichten, ne, und so weiter und so weiter? Dass wir uns wirklich fragen, ne, wie will der Heilige Geist mich heute verwandeln? Und die Antwort ist, ja, okay, dann suchen wir den Heiligen Geist. Fragen wir Jesus, sagen, Jesus, sende deinen Geist über mich. Ne? Gut, auf der nächsten Seite. Das Wirken des Heiligen Geistes ist viel größer, vielfältiger, als viele es sich vorstellen. Habe ich schon öfter gesagt. Darum habe ich hier auch 13 Lektionen gemacht, weil einige würden sagen, ja, was tut der Heilige Geist? Ja, Zungenrede, Prophetie oder Geisteswirkungen, vielleicht Heilungen und so weiter und Punkt. Aber wie wir schon in den ersten 3 Lektionen gesehen haben, tut der Heilige Geist so vieles, so viel mehr. Und ich würde sagen, das Wichtigste, oder nee, das Wichtigste, wie könnte ich das erklären? Ja, bevor wir an Prophetie oder an Wunder denken, sollten wir denken, wie, oder sollten wir uns hinterfragen, wie wir persönlich in unserem Wesen vom Heiligen Geist verändert werden. Bevor wir jetzt arbeiten wollen für Gott in der Gemeinde oder auf der Straße etc., sollten wir uns fragen, ob Gott schon in uns genügend gearbeitet hat, oder nee, wie kann ich das sagen? Ja, das ist die Grundlage, weil wie kann ich von der Liebe Gottes erzählen den anderen Leuten, die da draußen sind, und selber die Liebe nicht habe, ne? Zum Beispiel, ne? Galater 5, 22. Schwester Nelly, würdest du bitte diesen Vers lesen?
Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Galater 5, 22.
Die Frucht des Geistes, darum geht es heute, das Thema dieser Lektion, die Frucht des Geistes. Was produziert der Geist in uns? Wie jetzt sozusagen, der Geist ist ein Baum. Manchmal wird im Neuen Testament unser geistliches Leben wie ein Baum verglichen. Das alte Baum muss weggerissen werden und ein neues muss eingepflanzt werden. Ein Beispiel. Und so, der Heilige Geist in uns ist so im übertragenen Sinn ein Baum, und dieser Baum soll Früchte tragen. Und diese Frucht ist die Wirkung des Heiligen Geistes in unserem persönlichen Leben, Herz, Benehmen, Charakter, ne? Und diese Frucht hat Vorrang vor den Gaben des Geistes. Nur hier zwei Bereiche, wo der Heilige Geist arbeitet: in unserem Herz, in unserem Wesen und in der Gemeinde. Darum ist wichtig, dass wir zuerst uns fragen: Heiliger Geist, arbeite in mir, oder Jesus, sende deinen Geist, dass er in mir arbeitet, und dass wir uns öffnen und dass wir uns hinterfragen, wie sehr wir jetzt die Liebe, die Freude, der Friede und Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, ob wir diese Sachen haben. Und falls wir die nicht haben, wäre dann jetzt falsch und gesetzlich zu sagen, okay, jetzt muss ich die haben, auf Biegen und Brechen, und das werde ich jetzt tun. Ich werde ab diesem Augenblick, ne, die Liebe haben, die Freude haben, den Frieden haben, die, und so weiter. Ne, nein, das heißt, es heißt, zu Jesus gehen und sagen, Jesus, mir fehlt Liebe. Ich bin ein Mensch, der es schwer hat zu lieben, oder die Freude fehlt mir, oder der Friede fehlt mir, und so weiter. Selbstbeherrschung fehlt mir. Gib mir deinen Geist. Fülle mich mit deinem Geist. Ne? Das ist dann die richtige Einstellung, dass wir das hier bekommen. Ja, ich muss das immer wieder betonen. Er verändert unseren Charakter. Es resultiert nicht aus einer moralischen Reform, wo jemand sagt, ich will ein besserer Mensch sein, ja, sondern aus der Gemeinschaft mit dem Herrn. Und das ist immer wieder der Punkt, wie in diesem ganzen Heft, wie geschieht dann, dass der Heilige Geist hier und da und dort arbeitet? Es hat immer mit Gebet zu tun. Ne? Nicht Plappergebet, sondern dieses Gebet, was eine Gemeinschaft mit Gott ist, eine Intimität mit dem Herrn. Ne? Das ist dieses Gebet, wo dann der Heilige Geist uns verändert. Und im nächsten Absatz habe ich hier geschrieben, eine Frucht ist das Ergebnis eines Reifungsprozesses des Baums. Gleichermaßen sind die Charakteränderung und moralische Änderung Reflexe der Reifung im Glauben und der Beziehung zu Gott. Ne, und jeder Baum, der braucht eine Zeit, um zu wachsen, bis er die Früchte trägt. Und so ähnlich, nicht am ersten Tag, wo man sich bekehrt, oder am ersten Tag, wo man die Geistestaufe bekommt, ist man dann schon die perfekte Frucht. Oder hat man schon, ne, diese ganzen Eigenschaften, die wir hier gelesen haben, Galater 5, 22. Sondern das ist ein Reifungsprozess. Das, natürlich will ich hier nicht euch eine Ausrede geben und sagen, ja, okay, kein Problem, nach 20 Jahren Glaubensleben noch immer noch keine Selbstbeherrschung oder noch immer keine Sanftmut und so weiter. Ne, und sagen, ja, das ist ein Reifungsprozess und so. Nein, ne, das heißt, irgendwann in, ich weiß nicht, 1, 2, 3 Jahre muss das dann auch geschehen, wenn wir den Heiligen Geist uns dann genügend öffnen, wenn wir diese Intimität mit Gott haben. Einige sagen, ich kann Gott dienen, wie ich bin. Ne? Die verstehen das falsch, weil das Evangelium sagt, komme, wie du bist. Komme, wie du bist. Aber es heißt, Gott wird dich ändern. Der Heilige Geist wird dich ändern, weil Gott ist heilig. Und wenn Gott in uns lebt, dann beeinflusst er uns in dieser Richtung, dass wir ähnlich werden wie er. Ne, wie dieser Vers, was wir ganz am Anfang gelesen haben, 2. Korinther 3, 18. Er verändert. Und wenn das Licht in uns strahlt, dann werden wir auch Lichtwesen. Ne, dann werden wir auch, dann strahlen wir auch. Und das heißt jetzt ganz konkret diese Sachen, Galater 5, 22. Und das hat mit Moral auch zu tun, mit Charakter zu tun, mit Benehmen, ne, mit diesen ganzen externen Sachen, sage ich mal so. Natürlich ist die Liebe jetzt eine Sache, eine Frage des Herzens, aber die Liebe, die muss sich dann auch realisieren, indem wir dann freundlich sind zu anderen, indem wir treu zu den Leuten sind oder zu unserem Ehepartner und so weiter, und indem wir sanftmütig sind. Ne? Das heißt, wenn wir gleich an die Decke gehen, wenn jemand uns ein kleines Wort sagt oder irgendwas sagt und ausrasten und schreien, durch die Gegend rennen, ne, dann kann man nicht sagen, ja, ich habe den Heiligen Geist. Ne? Das heißt, es ist verknüpft. Ne? Liebe heißt auch ganz konkret, die manifestiert sich ganz konkret. Und darum sagt man auch, die Frucht des Geistes und nicht die Früchte des Geistes. Man fragt sich, ja, warum hat hier Paulus geschrieben, die Frucht des Geistes und nicht die Früchte des Geistes, weil es dann irgendwie 9 sind. Ne? Man sagt so, ja, die Frucht des Geistes ist die Liebe und alle andere, Freude, Friede, Langmut und so weiter, das sind die die Unterteile sozusagen. So wie jetzt eine Orange hat viele solche Teile. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Ne? Und so ähnlich. Die Frucht ist die Liebe und die anderen sind die Teile dieser Liebe. Komme, wie du bist, aber bleibe, wie du bist, ist falsch. Der Heilige Geist, der ändert uns. Gott liebt uns, aber seine Liebe verändert uns. Er macht aus uns liebende Menschen. Ne? Wenn wir zu Jesus kommen, dann hatten wir in unser Herz vielleicht Hass oder vielleicht fehlte uns der Frieden oder vielleicht waren wir sehr, unser Nervenkostüm sehr dünn, ne? Und so weiter. Und die Selbstbeherrschung war auch nicht da, etc. Das, und wenn wir zu Gott kommen, der ist Liebe, der ist Frieden, der ist alles, ne, das. Und er verändert uns. Er macht aus uns einen neuen Mensch. Das macht der Heilige Geist. Er leitet uns in die Aufgabe, ihn zu verherrlichen und ihn ähnlich zu werden. Epheser 4,13. Bruder Stefan, würdest du bitte hier 1. Korinther 6,20 lesen?
Ja. Denn ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. 1. Korinther 6,20.
Ja. Gott verherrlichen. Ne? Verherrlichen in eurem Leib. Was bedeutet das? Er übersetzt auf Deutsch in die Art und Weise, wie wir handeln. Das heißt, dass wir mit unseren Nächsten lieb sind und dass wir Friede haben mit, ne, unseren Mitmenschen und dass wir geduldig sind mit denen und dass wir gütig sind mit denen, ja, dass wir sanft sind und nett sind. Ne? Nett sein ist, ne, ganz wichtig. Ist ganz wichtig. Man muss, darf nicht immer nett sein. Es gibt auch Momente, wo man dass die klare Worte haben muss, ne? Aber man muss schon unterscheiden, wann die Situation ist. Meistens muss man nett sein. Das ist manchmal ganz schwer. Das heißt Sanftmut. Sanft. Ne? Sanft heißt, ne, dass wir anderen nicht hart angehen, sondern versuchen, die respektvoll und nett anzusprechen oder behandeln. Fehlende Änderung lässt fehlendes Verständnis von Bekehrung bzw. fehlendes Wirken des Heiligen Geistes vermuten. Ne? Wenn Leute sagen, ich bin bekehrt, ich bin Christ und so, aber sie haben diese schlechten Eigenschaften der Menschen ohne Jesus, dann ja, muss man sich fragen, ist diese Person dann wirklich bekehrt? Weiß die überhaupt, was eine Bekehrung ist? Ne? Und, oder fehlendes Wirken des Heiligen Geistes. Das heißt, sucht diese Person den Heiligen Geist oder ist sie offen für die Leitung Jesu in ihren Geist durch den Heiligen Geist und so weiter. Ne? Das alles will ich hier durch dieses Heft auch fördern in euch, dass ihr auch lernt, das Gleiche zu machen. Zu sagen, Jesus, wie möchtest du mich verändern? Gib mir deinen Geist, gib mir deine Kraft, ne? Und sich dann leiten lassen vom Heiligen Geist. Jesus verwandelt uns in einen neuen Baum in Anführungszeichen. Wie gesagt, ne? Das neue Leben im Geist. Das neue Leben im Geist. Und ein Baum, der hat eine Eigenschaft. Die Bäume, die bringen die Früchte immer entsprechend ihrer Gattung, ne? Ihrer Spezies. Wäre dann lächerlich, wenn ich sage, da sind Äpfelbäume, lass uns Orangen pflücken, ne? Oder so. Punkt Nummer 1. Und Punkt Nummer 2, die Bäume, die strengen sich nicht an, Früchte zu bringen. Ganz komisch, diese Aussage, aber ne, man hat noch nie gesehen, dass ein Baum sich Mühe geben muss, um Früchte zu tragen. Wie könnte das aussehen, ne? Wenn jetzt ein Baum denken könnte und sagen würde, ja, ich muss jetzt dieses Jahr viele Früchte tragen, ne? Der Bauer, der hat mich so gut gedüngt und so, und ich als Dankbarkeitszeichen werde ja dieses Jahr viele Früchte tragen und da gebe ich mir Mühe. Ne? Versteht ihr? Das heißt, ich versuche hier das zu verdeutlichen, wie das im geistlichen Leben ist. Früchte tragen, ist ein natürlicher Prozess, wenn wir ein gesunder Baum sind, ein gesundes geistiges Leben haben, dann bringen wir diese Früchte hervor, ganz natürlich. Ne? Wenn eine Verhaltensveränderung gezwungen oder gestellt ist, tendiert der Mensch zurück zum ungezwungenen Zustand zu fallen. Ne? Wie eine Feder, ne? Wie wenn wir jetzt eine Feder drücken und die dann loslassen, dann springt sie, ne? Weil der ursprüngliche Zustand sie dann eine Kraft ist, was sie zieht. Und so ist mit dem gesetzlichen Menschen. Die gesetzlichen Christen, die haben dieses Problem. Die müssen sich die ganze Zeit bezwingen, die ganze Zeit Kraft einsetzen, um sich selbst zu beherrschen oder um nett zu sein, gezwungenermaßen, um freundlich zu sein, obwohl ihr Herz das nicht will. Ne? Der gesetzliche Mensch, der sagt, ich muss das jetzt tun. Da steht Galater 5, 22, ich muss jetzt so sein und dann ziehe ich das jetzt durch. Ich will so sein. Aber die Tendenz ist immer abzuspringen, ist immer wieder zum alten Mensch abzufallen. Und darum ist wichtig, dass diese Frucht des Geistes wirklich vom Geist kommt, vom Geist Gottes kommt. Nicht gestellt, sondern von innen kommt, von unserem Herz, wie man so sagt. Bleibende Früchte entspringen nur durch eine neue Pflanze. Man könnte auch hingehen und jetzt eine Orange mit Klebe in einen Apfelbaum kleben, ne? Aber das würde ja nur ein paar Stunden oder ein paar Tage halten und dann wird alles faul, ne? Und so ähnlich der gesetzliche Mensch, der versucht jetzt diese Frucht des Geistes nachzuahmen mit der Kraft des Fleisches, ne? Das funktioniert nicht, das funktioniert nur vielleicht ein bisschen am Anfang, nur durch eine neue Pflanze, 1. Korinther 5, 17, nur wenn Gott rausreißt, der die alte Natur oder die alte Natur abtötet und uns die neue Natur schenkt in unseren Geist, und das ist der Heilige Geist. In der bestimmten Zeit, Psalm 1, Vers 3, Schwester Nelly, würdest du bitte?
Ja, der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Psalm 1, Vers 3.
Sehr schöner Psalm. Ne? Ein Baum, der Frucht trägt zu seiner Zeit. Zeit, hatte ich schon vorher gesagt. Ein Baum wächst am Anfang, nach einem Jahr oder so, dann trägt der Baum noch keine Frucht. Ne, sagen wir mal zum Beispiel einen Apfelbaum oder eine Traubenrebe oder so. Die braucht einfach ja 2, 3, 4, 5 Jahre. Aber zu seiner Zeit. Das heißt, wenn die Pflanze gesund ist, dann nach einer Zeit ist natürlich, ist logisch, dass die Früchte kommen. Und so auch in unser geistiges Leben. Nach einer Zeit, sage ich 2, 3, 4 Jahre, dann müssen diese Eigenschaften, ich sage mal so müssen im Sinne, dann ist dann auch logisch, wenn wir dann uns der Führung des Heiligen Geistes unterwerfen, dass die Früchte kommen. Früchte erscheinen nicht sofort nach der Keimung, ne? Logisch. Das heißt nicht sofort in dem Moment, wo wir den Heiligen Geist bekommen, bei der Bekehrung oder bei der Geistestaufe, nicht sofort werden wir dann verändert und fertig und geheiligt und perfekt. Nein, das ist auch ein Prozess. Ne? Eine umfassende Charakterveränderung zeigt sich erst im Laufe der Zeit. Der Heilige Geist formt und schleift unsere Unebenheiten ständig, damit wir wie Edelsteine werden. Ne? In Jeremia wird dieses Werk mit dem Werk des Töpfers verglichen, Jeremia 18, 1 bis 6. Das Werk des Töpfers. Der Töpfer, der macht auch nicht einen Topf mit einer Geste. Die Maschinen heutzutage haben die Fabriken von Töpfen, Maschinen, die das dann auf einen Schlag so einen Topf machen. Aber ich sage mal, der Töpfer, wie es ursprünglich war und wie heute noch sehr viele auf der ganzen Welt es machen, der hat seinen Tisch, Tisch, der sich dreht, und der ganz langsam, ganz behutsam drückt den Ton und nimmt die Steinchen raus und die Unebenheiten und drückt und formt und schaut und passt auf und so weiter. Und nur nach einer bestimmten Zeit ist dann der Topf fertig. Und so ähnlich der Heilige Geist, er drückt uns, ne, was heißt dieses Drücken in einem übertragenen Sinn, er erlaubt Prüfungen in unserem Leben, so dass wir auch diese Charaktereigenschaften üben können. Das heißt, wir können schwer lieben, wenn alle nett zu uns sind, dann ist es schwer zu sagen, ja, ich bin ein netter Mensch. Ne? Das heißt, nur wenn andere dann nicht nett zu uns sind, kommt dann zum Vorschein, wie wir dann tatsächlich sind, ob wir nett sind oder ob wir ausrasten, ne, und so weiter. Und nur wenn uns andere beleidigen, können wir schauen, ob wir bereit sind zu vergeben und so weiter. Und der Heilige Geist, der arbeitet wie dieser Tontöpfer, der drückt, der formt und so im Laufe der Zeit, weil es geht auch um Gehorsamkeit. Gott will unsere Heiligung, aber ist sehr interessiert auch in unserer Gehorsamkeit. Und darum ist es auch ein ständiger Prozess. Wir können nicht ein für alle Mal oder einmal für alle Zeit gehorsam sein und sagen, so, jetzt habe ich gehorcht, jetzt bin ich, habe ich die Prüfung bestanden und fertig. Nein, Gehorsamkeit ist eine tägliche Sache. Jeden Tag müssen wir gehorchen, jeden Tag kommen die Prüfungen, jeden Tag kommen die Versuchungen, wo man schaut, gehorche ich oder nicht. Früchte sollen nicht in Eile produziert werden und auch nicht vor der Zeit geerntet werden. Ne? Das haben wir dann oft, diese Erfahrung, wenn man jetzt in den Supermarkt geht und dann gibt es dort manchmal, ich sage mal, Bananen, die noch ein bisschen grün sind oder andere Früchte, die noch ein bisschen grün sind und so. Das heißt, die wurden vorzeitig geerntet, so dass die quasi bei uns zu Hause reifen. Und diese Früchte, die schmecken dann nicht so gut wie die Früchte, die im Höhepunkt ihrer Reifung geerntet wurden. Und so ähnlich in unserem geistlichen Leben, wenn wir jetzt diese Früchte des Geistes auf Biegen und Brechen und auf Kommando quasi, auf Knopfdruck erwirken wollen, dann sind die nicht gut. Die sind nur gut, wenn der Heilige Geist sie Tag für Tag in uns formt. Wenn wir jeden Tag wieder, wenn wir aufstehen, sagen, Jesus, gib mir deinen Geist, sei auch heute mein Lehrer, sei auch heute mein Leiter durch deinen Heiligen Geist. Wenn wir das jeden Tag machen und auf jede Versuchung aufmerksam sind und jedes Wort, was wir sagen, in unser Herz beten und sagen, Herr Jesus, gib mir durch deinen Geist, was ich sagen soll und so weiter, dass wir jeden Tag uns fügen. Die Jünger Jesu sind durch einen Prozess gegangen, der 3,5 Jahre gedauert hat. Erst danach wurden sie ausgesendet. Ne? Das heißt, die Jünger Jesu haben auch, zum Beispiel Petrus, einige Male gezeigt, dass sie noch nicht genügend glauben oder noch nicht genügend den Heiligen Geist gefolgt haben oder noch nicht genügend die Ähnlichkeit Jesu hatten und so weiter im Laufe der Zeit. Aber darum ist auch Jesus so lange, ich sage mal 3,5 Jahre, ist manchmal viel. Wenn wir dann, ja, 3,5 Jahre, ne, muss ich jetzt warten, weil ich jetzt diese Apfelsamen gesät haben, muss ich ja 3 oder 4 Jahre warten. Ne? Viele würden sagen, ja, am besten pflanze ich das dann nicht, wenn es so lange dauert. Ne? Aber alle Äpfel, die wir essen, alle Äpfel, die wir kaufen, mussten durch diesen Prozess. Wenn wir heute einen Apfel haben, heißt es, ja, der Bauer musste einfach diese Zeit warten. Und wenn wir später Früchte tragen wollen, wenn wir später reife Christen sein wollen, gereifte und und stark im Glauben und stark in der Lehre, dann müssen wir heute in dieser Richtung arbeiten, den Heiligen Geist folgen und das Wort Gottes folgen jeden Tag. Lass mal sehen, wer ist hier denn nächst? Ich denke, du, ne, Stefan? Johannes 14, 23.
Jesus antwortet und sprach: Wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort befolgen, mein Vater wird ihn lieben, wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Johannes 14, 23.
Ja. Ja. Ja, die Beziehung zu Jesus, die Beziehung, die gesunde Beziehung zu Jesus, die ändert uns. Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. Ne? Ich steht hier nicht, wenn jemand mich liebt, so muss er mein Wort befolgen, weil das wäre dann widersprüchlich. Wenn man Jesus liebt, dann suchen wir sein Wort auf, dann haften wir uns an sein Wort automatisch. Das ist eine Folge von einer wahren Liebe. Ansonsten können wir es vergessen. Wenn jemand sagt, ich muss jetzt das Wort Gottes befolgen, ne, das heißt, kann man da zwischen den Zeilen lesen, der liebt Jesus gar nicht, ne? Ist nur religiös oder so. Es gibt dann diese religiöse Leute, die sagen, ja, was muss ich jetzt tun? Welches Gebot muss ich jetzt befolgen und so? Darum geht es nicht. Das heißt, Jesus lieben, wenn wir richtig evangelisiert wurden. Das heißt, wenn wir bei unserer Bekehrung gemerkt haben, Jesus liebt mich, Gott ist so gut, Gott ist so herrlich, ne? Dieser Gott will ich folgen, diesen Gott, dem es lohnt sich, dem zu folgen und so weiter, dann werden wir auch sein Wort befolgen. Und dann wird ganz viele Wunder passieren, wie hier, mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Dass Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist in uns wohnen. Das ist so ein Wunder, was eine Folge ist davon, dass wir Jesus lieben, dass wir uns bekehrt haben. Ja, 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 genau, Stefan, ja. Genau, Stefan, ja, genau, ne, und wie du siehst, ne, so verbindet sich auch, ne, das Alte Testament mit dem Neuen Testament, ne, obwohl jetzt im Alten Testament nicht die Rede ist, dass der Heilige Geist in den Leuten wohnt, aber auch der Psalm 1, ne, der erste Psalm, schon die ersten Worte der, ne, vom Buch der Psalmen, spricht diese tolle Sachen, das heißt, wir sind wie ein Baum gepflanzt neben Becher, ne, Wasserquellen oder Becher. Das heißt, ne, die Beziehung zu Gott, zu der Quelle, ne, das ist der Punkt. Wenn wir das Wort Gottes lieben, wenn wir Jesus lieben, dann sind wir verbunden mit der Quelle. Und dann können wir uns, ne, dann geschieht es dann automatisch, dass wir verändert werden. Ne. Aber es ist noch nicht so automatisch, dass wir das nicht studieren müssen. Warum müssen wir das dann studieren, wenn es so automatisch ist? Weil wir dann immer wieder vergessen, den Heiligen Geist zu suchen. Diese Erfahrung habe ich dann auch öfter leider gemacht, dass man sieht, dass Leute sich dann bekehren und sagen, okay, jetzt habe ich den Heiligen Geist, jetzt lese ich die Bibel und gut, jetzt ziehe ich das durch, das Gehorchen, was ich da drin lese. Ich lese die Bibel und schaue, da steht dies und das, du musst dies und das tun. Und das tue ich dann auch. Das heißt, die haben einen guten Anfang gemacht, die haben sich bekehrt, ne, weil der Heilige Geist, der bekehrt uns. Aber dann haben sie gesagt, quasi im übertragenen Sinn, so Heiliger Geist, jetzt hast du deine Aufgabe gemacht, jetzt habe ich mich bekehrt und jetzt lese ich die Bibel und folge ihre Gebote. Ganz gesetzlich. Ne? Und durch dieses Heft will ich genau diese Botschaft betonen, dass es nicht so ist, sondern weiter müssen wir den Heiligen Geist folgen und sagen, so Heiliger Geist, ich weiß nicht, wie man betet, ich weiß nicht, wie man liebt, ich weiß nicht, wie man vergibt, lehr du mir. Herr Jesus, gib mir deinen Geist, dass ich lerne, wie ich gehorchen, wie ich lieben, wie ich vergeben kann und so weiter. Ne? aus meinem Geist, ne? Weil auch eine Vergebung, wenn sie nur jetzt gestellt ist, nur aus Gesetzlichkeit ist, ne? Weil der gesetzliche Mensch, der weiß so, ich muss jetzt vergeben, ne? Aber das kommt nicht vom Herzen, ne? Weil die Person dann nicht von neuem geboren ist, und dann geht das nicht, ne? Ja, 26. Gut. Okay. Kein Problem. Kein Problem. Jede Baumart trägt ihre entsprechende Frucht. Ne? Ein Dornenbusch trägt keine Trauben. Ganz logisch. Aber Jesus erwähnt das in Lukas 6, 44. Und Nikodemus war ein guter Mensch, aber in den Augen Jesu war er noch, in Klammern, ein Dornenbusch und brauchte die neue Natur. Total wichtig, dass wir das auch besprechen, weil es gibt Menschen, die menschlich gesehen nicht schlecht sind. Es gibt Leute, die denken, ja, die Kriminellen, die Mörder, die Huren, die müssen sich bekehren, weil sie sind Sünder. Ne? Aber die Leute, die jetzt in einer christlichen Familie aufgewachsen sind und die jetzt gut erzogen sind, die brauchen sich nicht bekehren, weil sie sind schon gut. Ne? Aber Jesus hat Nikodemus, der war so ein guter Mensch. Nikodemus hat ihm Jesus hat ihm gesagt, du brauchst vom Neuen geboren werden. Genau du. Du bist so gut, du gehorchst die Gebote etc. Aber du brauchst von neuem, du musst von neuem geboren werden. Ja, warum? Weil gut zu sein ist nicht schlecht. Ne? Ich sage nicht, ja, gute Menschen, die sind alle nichts. Nein, ich verstehe, dass die Bibel das auch bewertet. Menschen, die nicht Jesus haben, die werden zwar nicht gerettet, aber irgendwie ist das vor Gott gut. Ne? Vor Gott ist das gut, wenn Menschen ihren Gewissen folgen und das Böse nicht tun. Apostel Paulus, ne, hat das in den Römerbrief geschrieben. Die Menschen, die jetzt die Bibel nicht kennen, die haben das Gesetz in ihren Herzen. Das ist das Gewissen, okay? Und gut, wenn sie diesem Gewissen folgen. Irgendwie ist das schon gut. Aber für die Errettung und für die Beziehung zu Gott brauchen wir einen neuen, in Klammern, Baum zu sein. Das heißt, ein geistliches Leben, eine neue Natur bekommen, ein Austausch unseres Wesens. Franziska, würdest du bitte hier 2. Korinther 5, 17 lesen?
Ja, 2. Ja. Korinther 5, 5. Okay, Entschuldigung. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. 2. Korinther 5, Vers 17.
Alles ist neu geworden. Eine neue Schöpfung. Und das ist das Ziel. Eine neue Schöpfung zu sein. Den Geist Gottes zu haben. Und dieser Geist ist die Quelle für dieses neue Leben. Ja, betone ich, ich will das einfach betonen von jetzt an. Ich habe gemerkt, dass ich das erste Mal, als ich dieses Heft verarbeitet habe, das heißt die Lektionen gegeben habe, das nicht genügend betont habe, dass wir dann auch es suchen sollen. Zu Jesus gehen und sagen, Jesus, gib mir mehr von deinem Geist. Und dass wir dann offen sind für die Führung des Geistes und so weiter. Dass diese Suche, dass diese Bitte, ne, wie Jesus gesagt hat, denen, die ihn bitten. Lukas 11, 13. Gott, der Vater, schenkt uns den Geist, denen, die ihn bitten. Das heißt, bitten. Gott, Vater, gib mir deinen Geist. Der Apostel Paulus nennt einige Merkmale dieser Veränderung. Hier bitte den schon erwähnten Vers Galater 5, 22 lesen, den hatten wir auf der Seite 24. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Galater 5, 22, das sind ganz klare Merkmale dieser Veränderung. Oder zum Beispiel 1. Korinther Kapitel 13, Vers 7. Lass mal sehen, wer ist jetzt dran? Nelly, ne?
Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe. 1. Korinther 13, 7.
Amen. Amen.
Amen. Ja, Halleluja. per Hand draufgeschrieben, die Liebe, ne? Die Liebe, ne? 1. Korinther 13, das da klingelt schon in unserem Kopf, das Kapitel über die Liebe, und die Liebe hier zusammengefasst, erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, erduldet alles und so. Und im Galater 5, 22 gibt es dann andere Worte für quasi das Gleiche. Das heißt zum Beispiel jetzt erduldet, ne? Die Geduld oder die Selbstbeherrschung oder die Freundlichkeit. Das ist alles, haben so alle Umschreibungen für das Gleiche. Liebe. Ein Wort, viele Beschreibungen, die auch ganz konkret sind. Das ist ja auch der Punkt, was ich immer betonen will. Liebe ist nicht nur jetzt ein Gefühl und so. Nein, Liebe, die fängt ja in unserem Geist an, die ist auch oft ein Gefühl, aber oft auch nicht. Das heißt, manchmal sollen wir Sachen tun, weil wir wissen, wir sollen das jetzt tun, obwohl es jetzt nicht toll ist, obwohl es nicht begeisternd ist. Wenn ich zum Beispiel einer sehe, der jetzt ganz betrunken und schmutzig läuft und der Heilige Geist sagt, geh zu ihm und umarme ihn, ne? Zum Beispiel, ne? Das sind die Gefühle, die damit verknüpft sind, nicht so, ne, berauschend, aber, ne, das ist auch Liebe. Also Liebe hat mit Gefühle zu tun, aber nicht immer. Ja, genau, die Liebe, ne, die ist ein Impuls, ja. Gut. Ja, genau, Franziska, ne? Die Liebe ist der Impuls, und darum ist diese Wirkung des Geistes, was heute das Thema der Lektion ist, seine Wirkung auf die Persönlichkeit. Ohne diese Liebe in unserem Herz können wir auch nicht, ne, wie gesagt, die anderen Sachen tun, zum Beispiel den Dienst in der Gemeinde oder in der Mission. Das heißt, warum sollten Menschen in der Gemeinde arbeiten ohne Liebe? Das tun einige Leute aus Gesetzlichkeit. Ne? Hier sehen wir, wie der gesetzliche Mensch ganz klar gegenübersteht vor den geisterfüllten Mensch. Das sind zwei Positionen. Der gesetzliche Mensch, der sagt, ich muss jetzt evangelisieren, ich muss jetzt arbeiten für Gott, ich muss jetzt predigen, das ist meine Pflicht und die tue ich jetzt. Aber der geisterfüllte Mensch, der hat die Liebe im Herzen und der tut das aus Liebe. Er sagt so, jetzt will ich das Evangelium weiterbringen, weil ansonsten werden die Menschen verloren und das wäre nicht im Einklang mit der Liebe, ne? Und so weiter, ne? Und so weiter, ne? Und wenn wir jetzt in der Gemeinde arbeiten oder auch in der Familie, zum Beispiel Familie, ein geisterfüllter Christ in der Familie, ne? Er liebt seinen Ehepartner und seine Kinder, ne? Und so weiter, das ist auch sehr wichtig. Behandelt die Kinder jetzt mit Sanftmut oder Langmut, ne, geduldig, ne, Geduld mit Kindern, ne, es ist auch so eine Sache, ne, die auch aus dem Geist Gottes kommen muss, ne. Ja, wer das schon durch hatte, ne, gut, Halleluja. Gut, nächste Überschrift, Temperament und Gefühle. Nachfolger Jesu verlieren nicht ihre Eigenartigkeit und Individualität, Charakter und Temperament. In diesen Adjektive hatten wir in einer früheren Schulung, einige Leute konnten nicht verstehen, was es heißt Temperament. Temperament, ich versuche das hier zu erklären, was ist ein Temperament? Es gibt Menschen, die jetzt ein offenen Temperament haben, das heißt eine Art, Leute, die jetzt leichter mit anderen kommunizieren, die es leicht haben, mit anderen zu sprechen, sich zu unterhalten, sei es jetzt im Bus, im Zug oder auf der Straße gleich anfangen, mit anderen zu reden oder so. Ne? Das sind Menschen, die jetzt einen offenen Temperament haben. Und es gibt Leute, die dann ein eher geschlossener Temperament haben, die dann eher so nachdenklich sind, die immer denken und wenn es heißt, sich mit anderen unterhalten, dann haben sie Schwierigkeiten oder so. Ne? Leute, die dann diese Art haben. Und es gibt auch Leute, die jetzt ganz schnell an die Decke gehen, die ausrasten. Das ist auch eine Art Temperament. Ne? Und unsere Eigenartigkeit und Individualität verlieren wir nicht. Aber der Heilige Geist, der ändert uns. Ne? Wenn eine Person jetzt ganz leicht ausrastet, als er noch nicht bekehrt war, dann arbeitet der Heilige Geist, dass quasi diese Schwelle, diese Ausrastschwelle gesenkt wird sozusagen. Ne? Und auch das Gegenteil, wenn jemand jetzt Schwierigkeiten hatte, sich mit anderen zu unterhalten, dass diese Schwelle dann auch gesenkt wird, dass dann es nicht mehr so schwer wird und so weiter. Dass wir verändert werden, aber wir werden nicht andere Menschen, wir sind die gleichen Menschen, ne? Aber wir sollen ihn gehorchen. Wir müssen Gott gehorchen. Der Heilige Geist, der kommt nicht mit Gewalt und sagt, so, jetzt werde ich dich ändern. Ne? Morgen wachst du auf als ein anderer Mensch, den niemand erkennen wird oder so. Ne? Sondern wir gehen jeden Tag hin und sagen, Jesus, zeig mir, was dein Wille ist für mich und so. Ja. Ja. Ja, ja. Ich verstehe. Es gibt Leute, die diese Erfahrung haben wie du, Franziska, ne, die gleich verändert wurden. Die Veränderung, was ich gespürt habe, war diese Veränderung von der Gesetzlichkeit. Das war die Veränderung, die ich sofort gespürt habe am Tag, als ich mich bekehrt habe. Weil ich bis diesen Augenblick gesetzlich war. Ich habe alles immer so gesetzlich gesehen, habe immer gesagt, wo gibt's hier einen Bibelvers, das mir zeigt, ob dies und jenes Sünde ist oder nicht. Ne? Das war meine Art bis zum Tag, wo ich mich bekehrt habe. Und ab diesem Tag habe ich verstanden, dass der Heilige Geist uns leitet, dass er uns die Bibel öffnet. Und wenn wir jetzt den Willen Gottes tun wollen, dann sollen wir zuerst mal beten und Gott direkt fragen, was willst du? Ne? Natürlich wird uns der Heilige Geist nicht gegen den Willen Gottes führen, ne? und gegen die Gebote Gottes, aber dass wir auf jede Gelegenheit unseres Lebens immer fragen, ja, Heiliger Geist, ist das jetzt, gefällt dir das, was ich jetzt tue oder nicht und so. Und das war die große Änderung, was ich gespürt habe. Ne? Gut, ganz unten auf Seite 26, Gefühle sind nicht Ursache, sondern Folge von Gedanken, Entscheidungen und Handlungen. Ist ganz, ganz wichtig, dieser Abschnitt. Ja, Schwester? Mhm. Ja. Aha. Genau, Schwester, lass uns dann diese Frage besprechen, wenn wir bei den Aufgaben sind, okay? Okay, gut. Gut, dann auf Seite 26 ganz unten, Gefühle sind nicht Ursache, sondern Folge von Gedanken, Entscheidungen und Handlungen. Diese Aussage ist total wichtig. Am Tag, wo ich das hier verstanden habe, ab diesem Tag hat sich vieles verbessert in meinem Leben. Wie kann ich das sagen? Weil Gefühle sind so eine Sache, weil die existieren einfach, sie sind da bei jeder von uns, weil es ist ein Teil der Menschlichkeit, Gefühle. Und manchmal hatte ich dann Probleme mit meinen Gefühlen, dass sie mich in Verlegenheit gebracht haben oder dass sie völlig was anderes wollten sozusagen, als ich in meinen Kopf wollte oder so. Ne? Und die irgendwann hat mir jemand das hier gezeigt, dass Gefühle nicht Ursache, sondern Folge von Gedanken, Entscheidungen und Handlungen sind oder sein sollten, weil viele Leute nach Gefühle handeln. Das heißt, sie fühlen dass sie dies und das tun sollen, dann tun sie das. Und das ist völlig falsch. Gefühle, wenn man das kapiert, diese Wahrheit kapiert, die sind Folgen von Gedanken. Das heißt, zuerst denken wir richtig, haben wir die richtigen Gedanken, zum Beispiel aus dem Wort Gottes oder aus der Predigt und so weiter. Und später, ich sage mal nicht jetzt am gleichen Tag oder irgendwie, aber später generieren unsere Gedanken Gefühle oder auch Entscheidungen. Manchmal müssen wir jetzt eine Entscheidung treffen und wir wissen nicht, ist diese Entscheidung jetzt, ich habe ein, wie kann man sagen, meine menschlichen Gefühle sagen, das ist nicht gut, aber der Heilige Geist sagt, ja, du sollst das tun und dann, was tue ich jetzt? Dann sollen wir den Heiligen Geist folgen, zum Beispiel jetzt eine moralische Entscheidung oder so. Wenn wir jetzt versucht sind, was Böses zu tun, stehlen oder so, das heißt, unser Gehirn sagt, ja, klau dieses Geld und dann hast du keine Geldprobleme mehr. Aber der Heilige Geist sagt, nein, das ist Sünde. Das heißt, in diesem Moment müssen wir eine Entscheidung treffen. Und wenn wir diese Entscheidung getroffen haben, dann werden sich auch dann gute Gefühle entwickeln. Ich würde einfach sagen, behaltet diese Gedanken. Wenn ihr Probleme habt mit euren Gefühlen, einfach diesen Gedanken festhalten. Gefühle, die sind Folgen von irgendwas, was wir in der Vergangenheit gedacht haben oder gemacht haben. Und wenn wir jetzt ein schlechtes Gefühl haben oder ein Gefühl, was nicht von Gott kommt, das entsteht, weil wir in der Vergangenheit irgendwas gedacht haben, gehört haben, gelesen haben oder getan haben, was böse war. Und das hat in uns ein bestimmtes Gefühl erzeugt. Und dieses Gefühl haben wir vielleicht heute wieder. Es taucht auf. Und dann werden einige Christen dann verwirrt. Die fallen vom Glauben ab oder so, weil sie sich gezogen fühlen, das Böse zu tun, weil sie ihre Gefühle nicht beherrschen, weil sie denken, Gefühle kann man nicht beherrschen. Aber man kann Gefühle beherrschen und gute Gefühle, die sind Folgen von guten Ideen und guten Handlungen, aber oft auch nicht sofort. Das heißt, oft nur nach Tage oder Wochen oder so. Nachdem wir etwas Gutes gemacht haben, dann kommen auch die guten Gefühle und das ist quasi ein Lernprozess, wo man lernt, die richtigen Gefühle zu ernten, quasi als Folge davon, dass wir das Gute, die gute Handlungen, gute Gedanken gesät haben. Nur ein philosophischer Ausflug über das Thema Gefühle kann wichtig sein von ein oder anderer von euch. Ja. Gefühle für Richtungsgeber des Lebens zu halten, ist wie die Kutsche vor die Pferde zu stellen. Das heißt, es ist wie zu versuchen, ein Fenster mit Gewalt nach außen aufzubrechen, welches sich aber nach innen öffnet. Das eigene Streben nach Glück kann nur schief gehen, weil Freude immer nur die Ernte von dem ist, was man im Lebenswandel gesät hat. So ist es. Wir wollen Freude, die Menschen wollen Freude, aber sie sehen Böses und wollen Freude ernten, Glück ernten. Das kann nur schief gehen. Wir können nur Glück und Freude ernten, wenn wir auch das Gute gesät haben. Ja, wichtig ist, dass wir diese Wahrheit kennen. Der natürliche Prozess des Fruchtbringens. Die Frucht hat keinen direkten Nutzen für den Baum. Ist sehr interessant, so bemerkenswert. Wozu bringt jetzt ein Apfelbaum Äpfel? Was dienen dem Apfelbaum die Äpfel? Quasi gar nicht, nur indirekt. Das heißt, der Apfelbaum existiert, weil vor ihm ein anderen Apfelbaum einen Apfel getragen hat und dann eine Kuh, ein Pferd oder ein Mensch diesen Apfel gegessen hat und die Samen dann irgendwo anders ausgeschieden oder ausgestreut hat. Das ist der Nutzen vom Apfel. Das heißt, der Apfel ist ein Glaubensschritt vom Apfelbaum in der Zukunft. Das heißt, für die nächsten Generationen. Aber die Frucht hat keinen direkten Nutzen für den Baum. Aber das dient uns als Lektion. Das heißt, wenn wir unseren Mitmenschen lieben und geduldig sind und freundlich sind und treu zu ihnen sind und so weiter und so weiter. Das hat manchmal nicht einen direkten Frucht für uns selbst, ne? Sondern es hat einen Nutzen für Gott, weil die Menschen dann Gott verherrlichen. Sie sagen, wow, ne, ein Christ ist ein toller Mensch. Gott ist ein toller Gott. Ja. Ja, ja, und wir verherrlichen, ja, ja, wir hatten auch ein Vers gelesen, ne, verherrlichen Gott durch, durch was wir, durch unseren Leib, 1. Korinther 6, 20, ne, darum verherrlicht Gott in euren Leib, das heißt, die Sachen, die wir tun, verherrlichen Gott, oder Jesus hat auch mal gesagt, ihr seid das Licht und Salz der Erde, damit die Leute es sehen und Gott verherrlichen. Das heißt, das hat nicht einen direkten Nutzen für uns selbst, sondern für Gott und für sein Reich und für die anderen Menschen. Und ja, wie gesagt, ein Apfelbaum, der durch den Apfel bewirkt der Baum, dass der Samen weit weggetragen wird. Weil da kommt eine Kuh und isst diesen Apfel und läuft durch die Wiese ein paar Kilometer weiter weg und scheidet dann die Rest aus und pflanzt einen neuen Apfelbaum, ne, irgendwo. Und so ähnlich das Evangelium. Das Evangelium ist der Same und den wollen wir verbreiten. Und was machen wir? Wir packen diesen Evangelium in eine ganz schöne Verpackung. So wie eine Frucht, ein Apfel ist ganz schön rot und so. Das ist eine Verpackung und wo drin der Same ist. Und so verpacken wir das Evangelium in diese Frucht des Geistes, eine Liebe, Langmut und Friede und so weiter. Wir verpacken es und so verbreitet sich der Evangelium. Ja, Johannes 15, 8. Stefan, ich denke, du bist jetzt dran, ne?
Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Johannes 15, 8.
Gott wird verherrlicht, dass wir viel Frucht bringen. Sollen wir auch nachdenken. Interessant, dass hier Jesus nicht gesagt hat, dass ihr Frucht bringt, sondern dass ihr viel Frucht bringt. Und das habe ich schon öfter betont, mit den Vergleichen, die Jesus macht, mit den Samen, mit den Bauern und so weiter. Der Bauer, der freut sich auch nicht so sehr, wenn ein Obstbaum jetzt nur ein paar Äpfel trägt oder so, ne? Er freut sich mehr, wenn es dann voller Äpfel oder Trauben oder Orangen ist. Und so auch Gott, er freut sich mehr, wenn unser Leben dann auch fruchtbarer ist, wenn wir mehr Frucht bringen, wenn wir, ja, wie gesagt, das Evangelium verpacken, mehr und mehr. Das heißt, wenn wir das Evangelium verbreiten, aber in dieser Verpackung, das heißt, die Frucht, diese Charakteränderung, das ist das heutige Thema, die Frucht des Geistes. Die Veränderung kommt von innen, das können wir nicht aufhören zu betonen. Die Früchte entsprechen dem Baum. Ich denke, jetzt ist Franziska dran, oder? Lukas 6, 43, gut.
Denn es gibt keinen guten Baum, der schlechte Frucht bringt, noch einen schlechten Baum, der gute Frucht bringt. Lukas Kapitel 6, Vers 43.
Ja, Jesus betont das immer wieder. Das hatte ich schon heute gesagt, ne? Die Frucht entspricht immer dem Baum. Das heißt, in einem Apfelbaum, da suchen wir keine Orangen oder Trauben, ne? Und so, wenn wir diese Frucht bringen wollen, die Liebe und ihre Eigenschaften, dann sollen wir uns fragen, wie können wir einen neuen Baum sein? Das heißt, den Geist Gottes in uns haben. Hier habe ich geschrieben im letzten Abschnitt, Verhaltensregeln wie die 10 Gebote können manchmal hilfreich sein in Notlagen oder als grobe Richtlinie, aber die Veränderung muss von innen kommen. Ja, Buße, Gehorsamkeit, Vertrauen, Liebe und so weiter, es kommt immer von innen. Ne? Er hatte ich schon öfter gesagt, dass Glaube, zum Beispiel Glaube, kommt vom Menschen selbst. Jesus kann dieses Wunder nicht machen, einen Menschen zu einem Glaubenden zu machen. Jesus hat Blinde geheilt, sogar Tote zum Leben wieder zurückgeholt, aber er kann nicht Menschen zu Glaubenden machen. Das ist eine Sache, die Gott nicht kann, weil Glaube eine Entscheidung aus dem freien Willen ist. Der Mensch selbst muss glauben und vertrauen. Vertrauen ist immer ein Schritt, was von einer Person getan wird oder nicht. Wenn eine Person einer anderen nicht vertraut, dann kommt aus ihrem Inneren dieses Gefühl, ich will nicht vertrauen, oder das Gefühl, ich will vertrauen. Und so der Glaube und auch die Liebe. Gott kann uns nicht zwingen oder er kann nicht Liebe uns quasi auf Knopfdruck oder auf Fingerschnipsen liebvolle Menschen machen, weil Liebe auch von unserer Inneren kommt, von dem Geist Gottes. Der Geist Gottes, der berührt uns, er flüstert sozusagen über übertragenen Sinn in unserer Uhr. Er sagt so, jetzt sei bitte nett, ne? Also bitte vergib jetzt und so weiter. Er flüstert das in unserer Uhr, aber ob wir dieses Flüstern dann folgen, gehorchen, ist unsere Entscheidung. Ja? Und darum heißt es Veränderung, dass wir wirklich hingehen und sagen, ich will eine Veränderung. Ich will diesen neuen Baum sein. Ja, das ist sehr oft oder oft passiert das automatisch. Aber wichtig ist, dass wir nachdenken. Ansonsten würde es auch nicht in der Bibel stehen, diese ganzen Verse, wenn es dann auch so automatisch wäre, wenn es nicht hilfreich wäre. Das steht da, weil es hilft. Hilft, dass wir nachdenken und hingehen und sagen, so, heute habe ich nicht genügend geliebt, nicht genügend Geduld gehabt, ich hatte nicht genügend vergeben und so weiter. Bitte, Jesus, schenk mir deinen Geist und verändere mich, ne, dass dieser neue Mensch wirklich zum Vorschein kommt, weil der alte Mensch, können wir nicht wirklich umbringen. Ne? Obwohl der Apostel Paulus sagt, ja, ich töte den alten Mensch, ja, ich töte ihn ab, aber ich kann ihn nicht wirklich töten, weil der alte Mensch ist unser Fleisch und unser Fleisch bleibt lebendig, bis unser Herz aufhört zu schlagen. Ich sage mal so, ne? Bis wir sterben, bleibt unser Fleisch. Kein Mensch hört auf, fleischlich zu sein, wenn er in diesem Körper ist. Und darum müssen wir jeden Tag das Fleisch töten, aber und den geistlichen Mensch Raum schenken. Das sind zwei Sachen, die sich ausschließen. Wenn wir jetzt Raum zum Fleisch geben, dann schließen wir die Tür für den geistlichen Mensch und umgekehrt. Damit der Baum möglichst viel Frucht bringt, bedarf es ein Zusammenspiel von Zeit, gutem Boden, reichlich Regen und Sonne und so weiter. Und auch hier können wir hier eine symbolische Auslegung machen. Man braucht Zeit, hatte ich schon ein paar Mal gesagt, Zeit, dass wir immer wieder beten, jeden Tag uns öffnen. Guter Boden, was wäre ein guter Boden? Ja, zum Beispiel eine lebendige Gemeinde oder dass unser Herz gehorsam ist, dass der Wunsch auf Gehorsamkeit, Belehrbarkeit da ist. Was wäre dann der Regen? Die Predigt aus dem Wort Gottes, ja, und Bibellesen, ne, und die Lehre auch. Der Paulus hat gesagt, einer sät, der andere gießt und ich gieße. Das heißt, gießen war in diesem Fall das Wort Gottes lehren, ein Lehrer des Wortes sein. Und Sonne, ja, was ist die Sonne im übertragenen Sinn? Die Gegenwart Gottes, ne, suchen im Gebet, habe ich schon öfter betont. Das ist auch das Ziel dieses Heftes, dass wir wirklich geistliche Menschen werden. Geistliche Menschen in geistliche Gemeinden, geisterfüllte Christen und nicht, ne, wie gesagt, Christen, die jetzt sich bekehrt haben und den Heiligen Geist bekommen haben in ihren Herzen und dann sagen, so Heiliger Geist, danke, und jetzt mache ich weiter, ne, von diesem Punkt. Ne. Das tun halt viele, aber wir wollen das nicht. Wir wollen sagen, Heiliger Geist, du machst hier weiter in mein Geist, in mein Charakter, in mein Benehmen Und auch in der Gemeinde werden wir später auch studieren, die Lektionen über den Heiligen Geist in der Gemeinde, was er so in der Gemeinde tut. Aber heute geht es um unseren Wesen, unser Herz. Um die erste Früchte zu tragen, braucht der Baum meistens einige Jahre, aber dann kommen sie in regelmäßigen Abständen. Das heißt, ob wir dann geduldig und treu und gütig und sanftmütig und so weiter sind, ab einem bestimmten Zeitpunkt muss das dann auch regelmäßig sein. Ja, immer das Wort muss ist immer ein bisschen kompliziert, weil es heißt, dann ist es natürlich, ne, der Baum, der trägt die Früchte in einer natürlichen Art und Weise. Und so auch wir, wenn wir den Heiligen Geist haben, wenn wir den Heiligen Geist folgen, dann hat das als Folge, dass wir in regelmäßigen Abständen, das heißt ab einem bestimmten Punkt, sei es jetzt 2, 3, 4 Jahre, nachdem wir zum Glauben gekommen sind, dass wir auch diese Art empfangen, diese Art und Weise zu sein, dieses Benehmen, diese Art, wie ein geisterfüllter Christ sich benimmt oder handelt oder seine Mitmenschen behandelt. Ne? Die Galater behaupteten, sie haben den Heiligen Geist, was auch stimmte. Der Apostel Paulus lädt ein, Rückschlüsse zu ziehen. Wenn wir vom Heiligen Geist das geistliche Leben empfangen, sollen wir uns auch entsprechend verhalten. Lass mal sehen, wer ist jetzt dran? Ich würde sagen, Franziska, oder? Okay, danke, Franziska.
Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Galater 5, Vers 27.
Wenn ich mir so vorstelle, ja, warum hat der Apostel Paulus das sowas gesagt, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Wenn wir ja so zwischen die Zeile lesen, so ein Vers, dann stelle ich mir das so vor, dass die Leute das behauptet haben, ja, wir leben im Geist. Dass die Gemeinde das so von sich gegeben hat, wir leben im Geist. Wir sind eine geistliche Gemeinde. Aber vielleicht hatte diese Gemeinde das Leben im Geist ein bisschen anders, sich ein bisschen anders vorgestellt. Zum Beispiel, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, ja, Zungenrede, Prophezeiung, Wunder und so. Ne? Aber Apostel Paulus hat gesagt, der erste Zeichen, dass wir im Geist leben, ist, dass wir selbst, wir persönlich im Geist wandeln. Dass unser Verhalten sich ändert. Dass unsere Art, ne, wie wir als Menschen, unser Charakter, unser Temperament oder welche Worte können wir hier benutzen, um das zu auszudrücken, unsere Individualität, dass sie Gott spiegelt, dieser liebende Gott, dieser gute Gott, Vater und Jesus Christus spiegelt durch den Heiligen Geist. Amen.